Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Temuzol Akçoğlu. Ich wollte eigentlich so anfangen. Hallo! It's a me, Mustafa!
It's a me, Luigi.
Du hörst dich braver an.
Ja. Wir laden euch nämlich wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Ja, und die Hashtags heute lauten Hashtag Brawl, Hashtag
Roadhouse und Hashtag
Hooligans.
Genau. Und ihr habt dem Titel schon entnehmen können.
Wir sind die Super Smash Brothers heute.
Also worum geht's?
Schlägerei!
Ja, ganz genau. Heute geht's um Schlägerei. Und zwar weniger phänomenologisch.
Nicht um Schleckerei und Völlerei, hätte ja auch sein können.
Ja, ja.
Es geht um die Schlägerei.
Um die Schlägerei.
Nach Paragraf
231 StGB, die Beteiligung
der Schlägerei. Sehr gut, Florian. Ja. Ich sage, als würde ich dich testen.
Das war jetzt schon mal ein guter Einstieg in die mündliche Prüfung.
Aber echt, also richtig frech. Aber weißt du, warum ich vielleicht in diesem Film bin? Es ist ja echt so, dass man noch, wenn man eine akademische Karriere hat, noch mit 35 und mit 39, mit 45 noch geprüft wird, ja, weil man ja dann in den ganzen Berufungsgesprächen.
Das ist echt so, ne? Dass man dann sich dann wirklich nochmal so also ich habe das im Referendariat, habe ich mich oft. Und da war ich weit über 18, habe ich mich oft auch noch so unerwachsen gefühlt, weil ich dachte, jetzt sitze ich hier wie in der Schule. Und
aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir sind heute bei der Schlägerei. Genau. Wir dachten uns, weil das eben so ein Delikt ist, was immer im Kontext der Körperverletzungsdelikte auch gern mal abgefragt wird, also immer wenn irgendwie mehrere Leute auf sich einschlagen und in der Sachverhalt so geschildert ist, aber ich merke dann, da fehlt es manchmal so an Kenntnis bezüglich der Grundstruktur. Vielleicht ist es auch manchmal so ein bisschen schwierig, das Delikt einzuordnen, da fehlt so ein bisschen das Hintergrundwissen dazu.
Und manchmal wird es auch einfach nicht gesehen. Ne? Genau. Es gibt ja Konstellationen, in denen das Hauptproblem da nicht liegt, aber in denen man es auf jeden Fall sehen und ansprechen müsste, den 231, und dann ist er nicht so bekannt.
Genau, und da ist es dann tatsächlich wichtig, wenn man dann das Delikt tatsächlich zum ersten Mal lesen sollte, aber auch schon vielleicht mit diesem Delikt konfrontiert war, dass man es kapiert hat. Worum geht es bei diesem Delikt? Was ist so der Hintergrund? Warum handelt es sich bei diesem Delikt im Unterschied zur einfachen Körperverletzung, zur GEF-KV und so weiter um ein abstraktes Gefährdungsdelikt? Man schlägt doch auch zu, man beteiligt sich ja an der Schlägerei. Passieren da nicht auch Körperverletzungserfolge? Ja, was ist sozusagen der Hintergrund? Und deswegen auch das Bild gleich zu Beginn mit Super Mario. Ja, ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst.
Ja, natürlich.
Super Smash Brothers. Und wer Super Smash Brothers gespielt hat, der weiß, wenn man sich nicht so gut auskennt wie ich, ja, man drückt wild auf die Tasten und schlägt.
Wird schon was passieren.
Genau, es passiert schon irgendwie was. Und man trifft dann irgendwie Yoshi, dann trifft man wieder Link und irgendwann ist man dann irgendwie auch aus der Arena rausgeflogen. Aber wer wirklich dann einen irgendwie erwischt hat und wer irgendwie, keine Ahnung, da als Sieger hervorgegangen ist, das sieht man nicht wirklich. Und damit ist eigentlich tatsächlich schon so ein bisschen der Sinn und Zweck, zumindest mal der apokryphe Sinn und Zweck, sag ich mal, also der versteckte Sinn und Zweck des 231 beschrieben. Denn oftmals kann es natürlich so sein, dass wir, denken Sie an eine, da denkt bitte ihr an eine ganz normales, das ist jetzt schief, aber eine normale Schlägerei in der Disco.
War ein Raufhändel schon mal verwickelt in eine Schlägerei, in eine Rauferei?
Also wenn verwickelt so Verstecken unterm Tisch ist.
Ja, und Polizei rufen. Nee, das meinte ich damit nicht. Nee.
Nein, also tatsächlich war ich mal Opfer eines von mehreren verübten Angriffs. Ja. Dazu kommen wir auch noch zu diesem versteckten Teil des 231. Aber so richtig an einer Schlägerei beteiligt, ich bin schon ein sehr, sehr friedfertiger Mensch und versuche Gewalthandlungen aus dem Weg
zu gehen. Manchmal geht's. Dann lieber, wenn sowas. Also,
manchmal geht's. Manchmal geht's.
Man ist ja jetzt nicht ständig in diesen Situationen, aber also wenn ich merke, da braut sich irgendwas zusammen, dann schaue ich schon immer, dass ich da irgendwie jetzt nicht am Bahnhof da noch hinlaufe, wo jetzt gerade irgendwie Chaos ist.
Oder man versucht in die umgekehrte Richtung zu befrieden. Das funktioniert auch. Das habe ich schon auch wirklich geschafft,
ja.
Dass ich da, als ich gemerkt habe, da kocht irgendwie was hoch, die Leute wegzuziehen und so weiter. Aber wenn es dann vielleicht doch nicht klappt, dann ist man doch irgendwie beteiligt. Und damit sind wir wirklich schon eben bei dieser, ja, einerseits interessanten, spannenden, vor allem klausurtechnisch spannenden Grundstruktur, aber eben auch problematischen Ausgestaltung.
Ja, denn das Motto des 231 ist so ein bisschen, wenn wir es mal runterbrechen wollen, mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen.
Richtig. Ja. Das ist genau, das passt hier sehr gut. Es gibt ein Delikt, was das jetzt noch krasser zelebriert eigentlich als der 231, dass dieses Delikt, was im Kontext dieser Kölner Domplattengeschichten eingefügt worden ist, diese Straftaten aus Gruppen, ich glaube 184 ja. Wort oder so. Aber Vorbild dieses Delikts war wohl wiederum 231. Es geht letztlich um die bloße Beteiligung als Oberbegriff. Schauen wir mal in die Norm hinein. 231 Absatz 1 sagt, wer sich an einer Schlägerei oder an einem von mehreren verübten Angriff beteiligt, wird schon, also als würde der Gesetzgeber mit dir sprechen, ja. wird schon wegen dieser Beteiligung, uns interessiert nicht, was passiert danach, ja. erstmal bestraft, nämlich mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe. Und jetzt ist die Norm eigentlich zu Ende. Es folgt noch eine weitere Strafbarkeitsbedingung, also eine objektive Strafbarkeitsbedingung. Erst wenn durch die Schlägerei oder den Angriff der Tod eines Menschen oder eine schwere Körperverletzung verursacht worden ist. Nur verursacht
das
worden ist.
Das bedeutet, wie bei Delikten mit objektiver Bedingung der Strafbarkeit üblich, Handlungsunrecht ist die Beteiligung an der Schlägerei oder an dem von mehreren verübten Angriff, aber strafbar wird diese reine Beteiligung nur dann, wenn es eben zum Tod oder einer schweren Verletzung, Orientierung an 226 StGB, kommt, dass diese Beteiligung an der Schlägerei durch einzelne selbstständige Handlungen eine Körperverletzung darstellen kann, eine gefährliche Körperverletzung darstellen kann, bleibt unbenommen, aber der 231 als eigenständige Vorschrift sagt Handlungsunrecht, Beteiligung an dieser Schlägerei.
Genau, und das führt uns auch dann schon zum generellen Strafgrund dieses Delikts. Es geht um die allgemeine Gefährlichkeit von Raufhändeln, ja. also von Schlägereien für die körperliche Unversehrtheit, für das Leben. Praktisch, und das hatte ich eben mit meinem Brawl-Beispiel zum Ausdruck gebracht, ist es wohl so, dass wir oftmals vielleicht an den Ort des Geschehens kommen und nicht wirklich mehr nachweisen können, wer war jetzt für welche Körperverletzung ursächlich, ja. was ist konkret passiert. Da waren mehrere Leute. Einige haben vielleicht in Notwehr gehandelt, der andere war von Anfang an, dazu komme ich gleich mit der Notwehr, ist ja ein Sonderproblem, aber man ging eben aufeinander los und A hat wohl B getroffen, B hat wohl nur C getroffen, C hat wohl wiederum A getroffen, aber was konkret, wer das gemacht hat, das wissen wir nicht.
Und es kann ja auch sein, dass wir nicht nur nicht eine bestimmte Handlung zuordnen können, sondern dass eine schwere Folge vielleicht aus der Kumulation verschiedener Handlungen eintritt. Da können wir auch nicht mehr genau sagen, wie liegen die Kausalitäten.
Absolut korrekt. Und in der Klausur wird es nicht zwingend so sein. In der Klausur wird man 231 auch jenseits dieses praktischen Erfordernisses prüfen müssen. Also es wird durchaus, ist vorstellbar, dass wir schildern, A geht erstmal auf B los, ja, und verletzt ihn dann, schlägt ihn irgendwie mit der Faust ins Gesicht. Das führt dann eben kausal und objektiv zurechenbar zu einer Gesundheitsschädigung. Ja, B wiederum geht auf C los und C wiederum auf A. Dann haben wir sozusagen dazu gleich unsere Schlägerei. Und jetzt können wir die Einzelstrafbarkeiten, und zwar gemäß § 223, 224, unproblematisch prüfen und es tritt sozusagen die Strafbarkeit nach 231 StGB hinzu. Wir können aber, um sozusagen auch diesen Aspekt noch etwas zu verstärken,
ein bisschen Würze reinbringen.
Genau, ein bisschen Würze reinbringen, indem wir eben sagen, naja, es lässt sich nicht nachweisen, ob der Schlag des A zur Verletzung oder zu diesen, blauen Flecken etc. bei B geführt hat. Und dann reicht uns sozusagen das zwar nicht für 223, aber wir können auf unsere Prüfung nach 231 übergehen.
Vielleicht kurz zur Begriffsklärung. Was ist denn eine Schlägerei?
Oder was müssen wir prüfen? Ne? Also wie geht das mit dem Tatbestand los? Objektiver Tatbestand, das 231, wir hatten es gerade vorgelesen, Schlägerei oder ein von mehreren verübter Angriff und ich muss mich daran beteiligen. Also Situation, Schlägerei, Tathandlung, Beteiligung.
Schlägerei, also mehrere Beteiligte, wir brauchen mindestens 3.
Wie bei der Bande, ja.
Genau, also eine mit gegenseitigen Körperverletzungen verbundene tätliche Auseinandersetzung, an der mindestens 3 Personen aktiv mitwirken.
Das ist die Definition.
Genau, und da sehen wir schon, aktiv mitwirken, also an diesem Komplex Schlägerei muss eben sich jemand beteiligen.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil letztlich speist sich die Definition zugleich aus der Tathandlung.
Ganz genau.
Deswegen muss man immer bisschen auch klarstellen, was überhaupt dieses aktive Mitwirken und das Beteiligen ist.
Genau, und das ist jede am Tatort stattfindende physische oder auch psychische Mitwirkung an einer gegen eine andere Person gerichtete Tätlichkeit.
Und das ist insofern ganz spannend. Das bedeutet, rein theoretisch, 2 schlägern sich, und der dritte steht daneben und feuert an.
Oder er filmt vielleicht.
Er filmt, macht irgendwie so ein komisches, also keine Ahnung, Story
Reel. Nicht nur zu Beweiszwecken, sondern weil,
man geht gerade live und findet das lustig und versucht dann irgendwie auch noch Likes einzuhaschen. Also das sind so Fälle, in denen wir schon sagen können, denn Beteiligung, erinnern wir uns, das ist ja auch aus dem ein Oberbegriff aus dem allgemeinen Teil, steht ja sozusagen für alle Beteiligungsformen, heißt Mittäterschaft und Anstiftung und Beihilfe.
Und das ist dann natürlich interessant, weil die Frage ist ja dann, bleibt dann überhaupt noch Raum für eine Teilnahme an dem 231?
Also was man tatsächlich sich überlegen könnte, bevor die Schlägerei entstanden ist, da wäre natürlich eine Überlegung, ob eine Anstiftung möglich ist.
Ne? Aber
eine Beihilfe wird es schwer.
Da wird es wirklich schwierig.
Gut, vielleicht bevor die Schlägerei entstanden ist, die Fahrt dorthin, also dass ich sage, ich mache den Chauffeur sozusagen, die wollen sich heute dort treffen, haben schon eine Schlägerei irgendwie vereinbart. Folgeproblem, wie ist das mit vereinbarten Schlägereien? Können wir uns gleich noch anschauen. Aber Schlägerei festhalten nochmals, gegenseitige Körperverletzungen, tätliche Auseinandersetzungen, mindestens 3 Personen wirken aktiv mit. Es gibt noch so eine Sonderfrage, nämlich wie ist das, wenn irgendwie sich 2 hier schlägern und 2 da drüben, und das ist aber irgendwie, steht das in einem Zusammenhang und dann wechselt man
oder
vielleicht.
Oder die tauschen durch oder so. Ne? Also wenn man so einen Gesamtzusammenhang hat, dann würde man wohl sagen, das unterfällt auch der Idee des 231.
Absolut, und so sieht es auch die Rechtsprechung, dass das eben ausreicht, wenn so ein enger innerer Zusammenhang besteht. Es gibt dann noch diese zweite Alternative, die ist tatsächlich sowohl in der Praxis als auch in Klausuren seltener, nämlich dieser von mehreren verübte Angriff. Und das wird umschrieben als feindselige, unmittelbar auf die körperliche Integrität eines anderen abzielende Einwirkung von mindestens 2 Personen. Hier ist es letztlich so, dass so ähnlich wie beim 224 eine besondere Gefährlichkeit, die daraus herrührt.
Deswegen übersieht man den wahrscheinlich auch oft, weil man in diesen Konstellationen oft ein 224 gemeinschaftliche Begehung haben wird, und dann übersieht man diese Variante vielleicht noch schneller. Mhm. Und interessant finde ich da auch, dass die nicht mittäterschaftlich zusammenwirken müssen, die Angreifer. Ne? Also das können, mein Beispiel ist immer Fußballspiel, und es stürzen sich Fans von beiden Seiten, ein Fan von der einen und einer von der anderen Seite auf den Schiedsrichter, weil jetzt beide nicht zufrieden sind, und sowas kommt leider vor. Aber auch da kann man, okay, das passt da drunter. Die müssen nicht zusammenwirken, also nicht mittäterschaftlich zusammenwirken. Okay. Ne?
Also, und 224 würde ja auch wieder, ne, ähnlich wie beim 223 eben auch, ohnehin nur greifen, wenn wir eben die kausalen, objektive Zurechenbarkeit und so weiter nachweisen könnten. Okay. Und jetzt ist schon der Tatbestand zu Ende.
Ja.
Also zumindest der objektive Tatbestand. Ja. Der Vorsatz müsste sich jetzt lediglich auf die Eigenschaft oder auf die objektive Tatsituation, hier ist gerade eine Schlägerei am Laufen.
Ich habe mich verzählt, ich dachte, es wären nur 2. Ja.
So ähnlich wie bei Asterix, wenn man es dann nicht so sieht, weil da so eine Rauchwolke ist. Und jetzt beteilige ich mich daran, ich weiß, was ich tue, es reicht. Ich muss keinen Vorsatz bezüglich eines konkreten Körperverletzungserfolgs nachweisen, und ganz, ganz entscheidend, da macht man sich sonst die ganze Klausur natürlich kaputt, wenn man jetzt anfängt zu prüfen, hatte die Person Vorsatz bezüglich des Eintritts der schweren Folge. Denn was haben wir gesagt? Der Tatbestand endet, das sieht man auch in der Struktur übrigens, der Formulierung. Es folgt erst die Sanktionsandrohung, das ist ja ganz, ne, daran sehen wir übrigens, erkennen wir übrigens immer objektive Bedingungen der Strafbarkeit, mit einer Ausnahme. Normalerweise steht immer drin, wer sich das und jenes tut, dann macht er sich wegen so und so strafbar, oder es folgt die Rechtsfolge, wird bestraft, und dann folgt erst die objektive Bedingung der Strafbarkeit. Nur um es nochmal abzuzählen, um auf Nummer sicher zu gehen, damit es die Studierenden da draußen nicht vergessen, neben 231, Nichterweislichkeit der Tatsache bei 186 StGB als objektive Bedingung der Strafbarkeit, die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung bei 113 StGB Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, der Eintritt der Insolvenz oder der Krise bei den Insolvenzdelikten 283 Absatz 6 StGB und die Rausstat beim Vollrausch nach § 323a. Und bei all diesen Delikten werden Sie immer sehen, es folgt sozusagen diese objektive Bedingung der Strafbarkeit erst auf die Rechtsfolge. Das bedeutet für uns in der Klausurbearbeitung objektiver Tatbestand, subjektiver Tatbestand, und jetzt folgt erst als Annex, als Unrechtsannex, Tatbestandsannex, von mir aus auch nach der Schuld.
Ja. Das stimmt, zum Teil wird es auch nach der Schuld geprüft.
Prüft man diese objektive Bedingung.
Und was ist jetzt die objektive Bedingung? Naja, sie sagt, das Ganze ist nur dann strafbar, das Handlungsunrecht wird nur bestraft, wenn eine schwere Folge tatsächlich eintritt. Und da sagt das Gesetz, hier gibt es zwei Fälle, nämlich der Tod eines Menschen oder eine schwere Körperverletzung muss durch die Schlägerei verursacht werden.
Übrigens, es steht, und das ist schön, dass du das gerade sagst, manchmal liest man nämlich der Tod eines Beteiligten.
Nein, das muss nicht.
Es steht der Tod eines Menschen.
Das heißt, wir brauchen nur Kausalität zwischen der Schlägerei und der objektiven Bedingung der Strafbarkeit. Es ist egal, bei wem die schwere Folge eintritt. Das muss kein Beteiligter sein. Das kann ein Retter, ein Polizist, jemand, der versucht zu schlichten sein. Es kann ein völlig unbeteiligter Dritter sein.
Vielleicht die Eltern, die man dann irgendwie anruft und dann sagt, ich war an der Schlägerei beteiligt und der Papa kriegt plötzlich einen Herzinfarkt.
Und wir brauchen nur einen kausalen Zusammenhang.
Genau.
Durch die Schlägerei. Es muss kein Vorsatz sich drauf beziehen. Es ist nicht einmal Leichtfertigkeit, Fahrlässigkeit. Es handelt sich nicht um eine Vorsatz-Fahrlässigkeit-Kombination, sondern es geht nur darum, Handlungsunrecht und dadurch passiert etwas. Es ist in gewissermaßen die Zufallshaftung.
Es ist eine Zufallshaftung. Man könnte letztlich sagen, das ist ja das große Problem an diesen abstrakten Gefährdungsdelikten in Form jetzt dieser Delikte, die an einen Eintritt einer objektiven Bedingung der Strafbarkeit anknüpfen, dass ja aber trotzdem die objektive Bedingung der Strafbarkeit das Delikt begrenzt. Na, also dass sozusagen die grundsätzlich viel zu weit reichende Verhaltensnorm oder Sanktionsnorm in diesem Falle durch ja diese objektive Bedingung der Strafbarkeit wiederum eingeschränkt wird. So nach dem Motto, naja, seid doch froh, wir hätten auch nur die Beteiligung an einer Schlägerei oder nur das sich berauschen strafbar.
Da ist dann natürlich wieder die Frage, Ultima Ratio, Grundsatz, aber absolut. Theoretisch klar ist die Wertung ja erstmal, das ist das Handlungsunrecht. Das hatten wir ja auch in der Folge über den Vollrausch mal angesprochen und gesagt, allein das sich betrinken ist Handlungsunrecht dieser Vorschrift.
Genau.
Aber strafbar wird es halt erst, wenn dann was passiert.
Gut, das heißt in der Klausur könnte man hier übrigens auch schöne Folgeprobleme noch im Hinblick zumindest auf 226 reinpacken.
Also ja, all die, ist das eine schwere Folge, ne?
Genau, und, wenn man dann irgendwie der Verlust der des Daumens und so weiter.
Des Klavierspielers und solche Geschichten.
Genau, denn wenn 226 dann von der Prüfung her zumindest ausgeschlossen wäre oder in der Kausalität sich nicht nachweisen ließe, dann wäre ja dieses Folgeproblem der schweren Folge nur hier
Es lässt sich ja zu vorletzten Fahrlässigkeit möglicherweise was sagen oder dass der Handyfilmer, hat der denn fahrlässig gehandelt und dann kommt man zu dem Problem vielleicht erst im 231.
Ganz kurz noch, weil ich diesen Fall gerade so ein bisschen ketzerisch gestellt habe, mit dem, man ruft dann irgendwie an, die Polizei ruft zu Hause an und sagt, ihr Sohn war irgendwie an einer Schlägerei beteiligt, der sich noch in offener Bewährung oder so befindet, wie auch immer. Und der Vater bekommt dann einen Herzinfarkt. Ja. Da kann man natürlich schon sagen, okay, das ist auch wieder kausal, dann hätte es sich die Schlägerei gegeben, es nicht zu dem Anruf, aber hier gibt es tatsächlich Stimmen, die eben sagen, objektiv muss sich zumindest die typische Gefährlichkeit der Schlägerei im konkreten Erfolg realisieren. Ob man dann eben sagt, das legt man weit aus und sagt, naja, dass dann eben die Polizei zu Hause anruft, gehört noch zu den typischen Folgen oder eben nicht, da kann man natürlich auch schöne Zurechnungsfragen doch noch einbauen.
Ähnlich ist ja auch dieses Spezialproblem der Frage, ob auch derjenige, der selbst Verletzter ist, aber selber auch einen tätlichen Angriff verübt hat oder in dieser Schlägerei beteiligt war, und zwar nicht nur passiv, sondern auch mitgewirkt hat, ob, wenn die schwere Folge bei ihm selbst eintritt, er auch nach 231 bestraft wird. Und der Wortlaut begrenzt das erstmal nicht.
Nein, und das geht auch nicht. Es geht insofern nicht, weil es sich um ein abstraktes Gefährdungsdelikt handelt. Es geht erstmal um die generelle Beteiligung. Es wird ja nicht der Erfolg, der beispielsweise der selbstschädigende Erfolg dann zugerechnet und umgekehrt dann ausgeschlossen nach dem Gesichtspunkt der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung. Das passt hier nicht. Ich kann nicht den Gedanken der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung hier anwenden, da mir ja gar nicht dieser Erfolg zugerechnet wird. Das Unrecht des Tatbestands ist lediglich die Beteiligung an der Schlägerei.
Würdest du mit dieser Begründung auch sagen, dass der erst nach Eintritt der schweren Folge hinzutritt, nach 231 bestraft wird, weil da würde ich fast sagen, der Grund des Ganzen, der kann da nicht mehr erfüllt, also wir kommen an das Telos nicht mehr ran.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Lass uns das vielleicht auch, um die Studierenden nochmal daran zu erinnern, dass es hier bei diesem konkreten Punkt diese zwei Konstellationen gibt, ganz kurz zurückstellen. In den Fällen der Selbstschädigung können wir zumindest noch Folgendes machen. Wir können sagen, wir sehen von Strafe ab, indem wir den 60
richtig,
StGB analog anwenden. Aber der Fall, den du jetzt soeben angesprochen hast, das wäre übrigens auch hier zu problematisieren, nämlich zu sagen, was ist eigentlich, wenn ich entweder zu früh
wieder aussteige.
Aussteige. Ja. Oder was ist, wenn ich erst danach dazukomme?
Also beim zu frühen Aussteigen könnte, also da finde ich, trägt oder kann die Begründung noch tragen, zu sagen, ich habe das Geschehen somit aufgeheizt, dass da was passiert ist. Aber wenn ich erst danach dazukomme und der Grund ist, aufgrund dieser Schlägerei gibt es die Gefährlichkeit dieses Eintritts, und wenn aber schon die objektive Bedingung eingetreten ist und danach nicht noch einmal eintritt, dann ist es im Grunde genommen ja eigentlich für diesen Täter nichts anderes, als hätte er sich an einer Schlägerei beteiligt, bei der nichts passiert ist.
Korrekt, ne? So würde ich es auch lösen. Ich würde nämlich sagen, dass der Eintritt der schweren Bedingung, also Entschuldigung, der objektiven Bedingung der Strafbarkeit, eine Zäsurwirkung hat. Dass also alles, was danach jetzt passiert, eine neue Schlägerei ist. Ja. Ja? So kann man es nämlich auch tatsächlich aufdröseln. Ja, und man könnte es auch dogmatisch so auflösen. Ja, also das ist noch vielleicht eine Möglichkeit, dass letztlich beim nachträglich Hinzutretenden hier eine Strafbarkeit ausgeschlossen ist. Kurzer Tipp dazu auch vom Aufbau her in der Klausur. Nehmen wir doch bitte den, bei dem es am einfachsten ist. Also fangen wir mit dem an, bei dem wir beispielsweise sagen, der war von Anfang an und bis zum Schluss dabei. Ja, der ist irgendwie, keine Ahnung, nicht selbst geschädigt. Der hat sich ganz offensichtlich mit Faustschlägen beteiligt. Dann können wir erstmal schön dieses Delikt strukturell sauber durchprüfen.
Und beim anderen nur die Sonderprobleme
jeweils. Und beim anderen gehen wir nur noch auf die Sonderprobleme ein. Perfekt. Ne? Und dann sparen wir uns die Zeit und sagen, ja, im Hinblick auf die Prüfung bis zum objektiven Tatbestand oder subjektiven Tatbestand kann auf die Prüfung des X verwiesen werden. Hier in Bezug auf Y stellt sich das besondere Problem, dass Y erst zum Zeitpunkt des Eintritts der schweren Folge dazugestoßen ist, sodass sich die Frage stellt, ob ihm diese schwere Folge in Anführungsstrichen am besten zugerechnet werden kann.
Ja. Du hast vorhin noch ein Problem angesprochen in dem Zusammenhang.
Mit der Notwehr
und
der
Notwehr und Einwilligung. Genau. Weil ich kann ja theoretisch, kann ich in eine Körperverletzung einwilligen.
Ja.
Und gerade in den Hooligan-Fällen wird es dann kompliziert, wenn man dann, ist das vielleicht sittenwidrig, wenn die sich da neben der Allianz Arena treffen und die Fangruppen sich schlagen. Und da gibt es ja dann so interessante Ideen, dass man sagt, naja, wenn man denen ein Feld gibt, wo sie hingehen und sagen, da dürfen sie es, dann finden die das nicht mehr so spannend, weil es genau um diesen Straßenkampf sozusagen geht.
Bin ich kein großer Fan von Einschränkungen der Einwilligung im Kontext der körperlichen Misshandlung beziehungsweise des Schutzes der körperlichen Integrität.
Aber ist es denn nicht sittenwidrig, sich auf der Straße zu schlagen?
Ja, also wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, die Gesellschaft findet das oder sollte das nicht so toll finden, wenn sich Leute prügeln und das kann irgendwie abfärben und das ist anstößig, dann könnte man natürlich mit so einer Überlegung sagen, dass das gegen das Gerechtigkeitsgefühl oder Entschuldigung, gegen das Gefühl aller Anstands oder wie heißt es nochmal?
Das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden.
Genau, verstößt. Ja. Kann man natürlich machen, dass wir das inzwischen nicht so machen, weil wir sonst aus dem Individualschutzdelikt des 223 eigentlich ein überindividuell angehauchtes Delikt machen. Klar. Und das ist ja der Grund, warum man ja sagt, wir können es allenfalls dahingehend auffüllen, mit Leben füllen oder konkretisieren, dass wir sagen, lebensgefährliche Handlungen an der Grenze zu 216 sollen eben sittenwidrig sein. Und das wäre meine Richtschnur. Es muss irgendwie
objektivierbar sein.
Genau. Ne? Und vor allem, wenn die sich darauf einigen, es gibt gar keine Regeln, ja, es könnte auch zu Tötungshandlungen kommen, dann bin ich schon auf der Seite derjenigen, die sagen, das kann sittenwidrig sein. Das betrifft aber alles, by the way, eben nur den 223 und die damit verbundenen
Fragen. Nicht den 231.
Denn eine Schlägerei bleibt es und die Einwilligungen, die wechselseitigen, die eben wirksam oder nicht wirksam sind, die ändern nichts daran, dass dieses Delikt der Disposition aller Beteiligten entzogen ist.
Interessant und ähnlich von der Konstellation auch die Notwehrproblematik, denn ich kann da natürlich gerechtfertigt sein in Bezug auf einen bestimmten Schlag, in Bezug auf eine Körperverletzungshandlung, möglicherweise auch in Bezug auf eine Tötungshandlung.
Ja, aber ich kann doch nicht sagen, ich habe in Notwehr mich an der Schlägerei
beteiligt. Ich meine, solange man selber die ganze Zeit nur in verteidigender Position ist, dann wird das was anderes sein.
Aber wenn das aber eine Rechtfertigung.
Genau, wenn wir treffen uns jetzt zum Schlagen, dann ist es natürlich was anderes. Da kann es also mal tricky sein. Also wenn man da die Klausur, die kann da noch einen interessanten Turn nehmen und da muss man aufpassen, dass man da auch sauber argumentiert.
Genau, und vor allem, man muss es dann letztlich nicht über die Notwehr selbst lösen. Man müsste dann praktisch die Rechtswidrigkeit der Beteiligung an der Schlägerei prüfen, käme dann zum Punkt Notwehr und müsste sagen, gegen wen richtet sich denn die Notwehrhandlung in diesen Fällen? Gegen die Schlägerei oder was? Das geht gar nicht. Ich kann gar nicht gegen den Angreifer. Meine Notwehrhandlung kann sich nicht gegen den Angreifer richten, weil das ja ein abstraktes Gefährdungsdelikt ist. Und genau aus dem Grund Sagt 231 Absatz 2, nach Absatz 1 ist nicht strafbar, wer an der Schlägerei oder dem Angriff beteiligt war, ohne dass ihm dies vorzuwerfen ist. Und das sind die Fälle, wenn ich von Anfang an in Notwehr agiert habe oder, keine Ahnung, mich eben unter dem Tisch versteckt habe.
Dann ist es mir nicht vorwerfbar.
Dann ist mir nicht vorwerfbar.
Das Ungünstigste, was also in der Klausur passieren kann, ist, die Rechtfertigung bei dem einzelnen Schlag, den einer vornimmt, anzunehmen, zu bejahen bei 223 bis 24 und dann bei 231 einfach nach oben zu verweisen und zu sagen, deswegen auch gerechtfertigt. Da trennt sich dann nochmal, ich werfe jetzt auch 5 Euro ins Phrasenschwein, die Spreu vom Weizen.
Oder die Spreu vom 18-Punkten-Kampf.
Genau.
Na gut. Genau. Ja, aber dann haben wir sozusagen schon heute mal in einem angemessenen Zeitrahmen,
bin ich fast geneigt. Und mal knackig eine Vorschrift in den Fokus genommen. Wir haben das ja bei der Nachstellung schon mal gemacht. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil dann kann man auch vielleicht sagen, okay, vor der Klausur, vor der BT-Klausur, da höre ich mir noch mal 1-2 Folgen zu bestimmten Delikten an.
Und wir haben aber den Hashtag mit Roadhouse und Roundhouse-Kick. Den haben wir so ein bisschen übersprungen.
Ja, aber dann erzähl die Geschichte einfach noch, bevor wir in die Crema
springen. Das ist nur einfach mal einer meiner Lieblingsfilme mit Patrick Swayze. Der hieß nämlich Roadhouse und man verwechselt das immer mit dem Roundhouse-Kick. Ja. Ich weiß aber gerade nicht, ob sozusagen der Roundhouse-Kick auch in Roadhouse eine Rolle spielt. Und ich finde das deswegen so lustig, weil auch Peter Griffin ein großer Fan vom Roadhouse ist. Und er schlägt immer einfach Leute aus dem Nichts in einer Folge. Er tritt ihnen ins Gesicht und sagt dann mal ganz so
Roadhouse.
Ernst.
Roadhouse.
Ja, das ist so. Deswegen musste ich dieses Hashtag hier.
Dann
es hat überhaupt keinen Mehrwert, außer dieses Zitat.
Ja, aber wenn einmal ein Hashtag nicht diesen großen Mehrwert hat, dann ist das auch in Ordnung. Und ich würde trotzdem sagen, wir rutschen jetzt noch in eine kurze, das Wichtigste zu 231 zusammenfassende Crema.
Am besten mit den Definitionen.
Genau.
§ 231 StGB setzt im Tatbestand lediglich die Beteiligung an einer Schlägerei, nicht hingegen den zurechenbaren Eintritt von Körperverletzungserfolgen voraus. Entsprechend muss sich der Vorsatz nur auf die Beteiligung, nicht jedoch auf die schwere Folge beziehen.
Die schwere Folge ist erst nach dem Tatbestand, also in einem eigenständigen Punkt zu prüfen, entweder als Tatbestandsannex oder nach der Schuld.
Tritt die schwere Folge beim Beteiligten selbst ein, steht dies einer Strafbarkeit nicht generell entgegen, doch kommt ein Absehen von Strafe nach § 60 StGB in Betracht.
Genau. Sehr schön. Ganz kurz noch, das haben wir aber, glaube ich, auch einmal gesagt, schwere Folge nicht verstehen als Erfolgsqualifikation, sondern bleibt eine objektive Bedingung der Strafbarkeit.
Genau. Ja, aber dann würde ich meinen, das ist sozusagen das Entscheidende, dass man so ein bisschen mit dem Delikt lernt, umzugehen. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt in dieser Folge da den Leuten da draußen da eine Handreichung geben konnten.
Licht ins Dunkel bringen.
Ja. Und ich kann nur wünschen, dass Ihnen das nicht passiert.
Ja.
Dass Sie auch die Fresse bekommen.
In der Tat, ja.
Und
aber wir bekommen vielleicht auf die Fresse nämlich Feedback und Hinweise.
Genau,
zumindest metaphorisch. podcast@fahlen.de, Lob, Kritik, Anregungen oder auch in unsere DMs @räuberischerespresso auf Instagram. Und ansonsten verbleiben wir mit freundlichen Grüßen.
Bis zur nächsten Folge.
Bis dann, ciao.